Gut. Ich möchte noch mal kurz zurückgreifen. Wir hatten ja letzte Woche uns mit der Thematik auseinandergesetzt, der Wegbereiter. Und vorher, die vergangenen Sonntage, ging es um diesen Unterschied zwischen, was Paulus im 1. Korinther beschreibt, 1. Korinther 3, zwischen seelischen Christen und geistlichen Christen, wo der Herr uns hinbringen möchte aus einer Unmündigkeit eines seelischen Christen, der noch hin und her bewegt wird von seiner eigenen Seele, seinen Emotionen, seinen eigenen Gedanken hin in den Frieden und die Ruhe der Kinder Gottes. Amen. Die geleitet sind vom Heiligen Geist, laut Römer 8, Vers 14. Die Söhne Gottes werden geleitet vom Heiligen Geist. Und wenn er uns führt und leitet, dann ist immer Shalom, Frieden. Amen. Und dort möchte der Herr uns hinbringen. So, und letzte Woche habe ich das Thema ein bisschen in den größeren Rahmen gesetzt, dass wir auch das wieder mal anschauen, in welcher Zeit wir leben und dass dieses Thema ganz wichtig ist, wo der Herr jetzt in dieser Zeit, von der Paulus spricht in 2. Thessalonicher 2 und Jesus in Matthäus 24, dass jetzt die letzte Zeit ist, bevor Jesus wiederkommt und mittlerweile soll das jedem offenbar werden. Und da schreibt Paulus, dass bevor der Antichrist offenbar wird, etwas geschehen muss, nämlich der große Abfall von einer leider großen Anzahl von Christen vom lebendigen Glauben an Jesus Christus, an das Wort Gottes, von den Grundwahrheiten des Wortes. Dieser große Abfall, der dann auch dieses Auftreffen der Gesetzlosigkeit und des Antichristen beschleunigt. Und in dieser Zeit des Abfalls leben wir, ja, man hat es ja jetzt deutlich zum Kirchentag in Nürnberg gesehen, dass Gott etwas ist, was queer bedeutet. Queer heißt zu Deutsch verdreht. In der Hinsicht haben sie das schon richtig bezeichnet und verdreht und von der wahren Ordnung abgewichen. Das heißt, mit queer wird alles bezeichnet, was nicht mit einer Sexualität zwischen Mann und Frau zusammenhängt. Auch außerhalb von Homosexualität, Lesbianismus. Es gibt so viele Dinge, die man heutzutage nicht mehr begreift, was da alles für Gedanken kommen, was es geben kann. So, und wenn dieses Attribut queer auch noch Gott zugedacht wird, dann ist das Blasphemie und Gotteslästerung, dann ist das Abfall im freien Fall. So, und das sind so Dinge, die wir jetzt hören und wahrnehmen. Und wir müssen das auch richtig einordnen. Das gehört in diese Kategorie des großen Abfalls. Das ist das eine. Und das wird noch zunehmen. Das ist nur der Anfang von diesen Dingen. Und auf der anderen Seite hat Gott immer eine Antwort. Und er sendet den Geist des Elia vor dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Amen. Gottes Antwort ist der Wegbereiter, ist der Geist des Elia, der nochmal kommt und auf Gläubige fällt. Das heißt, die vorbereitet sind, eine prophetische Salbung zu empfangen, um das Volk Gottes zurechtzubringen, zuzurüsten, steht im 1. Lukas 1, zuzurüsten, vorbereitet zu sein für die zweite Wiederkunft von Jesus Christus. Das heißt, bevor Gott etwas tut, schickt er erst einen Wegbereiter. Und das finde ich eigentlich sehr gut. Bevor Jesus kam, trat erst Johannes der Täufer auf. Und er führte das Volk zur Umkehr und er wies auf Jesus hin. Und genauso wird der Geist des Elia, wie es in Malachi 3, 24 steht, bevor der große, schreckliche Tag des Herrn kommt, wird er ausgegossen von Gott und er wird das Volk Gottes in die wahre Umkehr führen und eine Herzensreinigung, um bereitet zu sein für Jesus, wenn er kommt. Diese zwei Dinge geschehen momentan und das nimmt immer mehr zu und fort. Und ich sage es euch, dass die Geschwindigkeit erhöht sich. Die ganze Welt bewegt sich mit rasanter Geschwindigkeit zu diesem Punkt hin, wo Jesus das zweite Mal zurückkehrt. Und ein Ding, was dieser Geist ist, Elia macht, er weckt die Christen auf. Er sagt, jetzt ist die Zeit. Das ist ein Weckruf. Ich möchte nochmal die vier Punkte nochmal rausnehmen, was wir letztens hatten. Wir hatten das rausgearbeitet an dem ersten Kommen des Geistes Elia, der auf Johannes den Täufer ruhte, was Jesus auch mehrfach bestätigt hat. Ich will jetzt nicht die Einzelheiten nochmal alle wiederholen, aber nur die vier Punkte, was dieser Geist des Elia betont hat im Volk Israel, um sie vorzubereiten für das Kommen des Messias. Und diese vier Punkte werden sich genauso wie, oder sind schon dabei, und die werden sich in Zukunft immer stärker wiederholen. Und das ist die wahre prophetische Salbung, die eine echte Erweckung hervorbringt, dass das Volk Gottes wieder in Ordnung kommt mit Gott und bereit ist, wenn er kommt. Und dann kommt es auf die Ungläubigen, die kommen dann dazu. Amen. Aber es beginnt immer am Haus Gottes. Und der erste Punkt ist echte Buße. Und das geschieht dadurch, aus dem Propheten Jesaja wird es beschrieben, der Wegbereiter verkündigt, dass das Hohe erniedrigt wird, die Tiefen aufgefüllt werden, das Krumme gerade wird und das Holprige eingeebnet. Und das haben wir uns letztes Mal klar auseinandergenommen, was die einzelnen Attribute, was das bedeutet für uns. Ich will nur den letzten Punkt nochmal rausnehmen. Das Holprige bedeutet, es geht nicht so richtig hoch, aber nicht so richtig runter, aber du kommst nicht richtig voran. Und das ist ein Zustand von uns in unserem Herzen, wo wir nicht in der Balance sind, wo wir außerhalb einer göttlichen Balance unser Leben führen. Und das bedeutet, unsere Prioritäten sind nicht richtig gesetzt. Und das ist ein Punkt, den der Heilige Geist jetzt ganz klar betont. Und die Priorität bedeutet, wie Jesus das schon gesagt hat in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Königreich und der Königsherrschaft Gottes. Trachten bedeutet dein ganzes Leben zuerst auf diesen Punkt hin ausrichten. Das ist Priorität Nummer eins. Das Reich Gottes und die Königsherrschaft Gottes. Das griechische Wort bedeutet beides. Es gehört beides zusammen. Es gibt keinen König ohne ein Reich. Ja? So, und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden, was ihr für das Leben hier auf diesem Planeten braucht. Amen. Das ist die Priorität. Und das, habe ich letztens gesagt, hat Jesus uns vorgelebt, früh am Morgen, als es dunkel war, nach einem anstrengenden, vorhergehenden Arbeitstag, wo er vielen gedient hat, stand er auf und ging an einen einsamen Ort und betete, hatte Gemeinschaft mit seinem Vater. Und aus dieser Gemeinschaft empfing er Kraft und Weisung für den kommenden Tag. Amen. Sodass er wieder in verschiedene Dörfer gegangen ist und Städte in Galiläa und in Judäa und hat den Menschen gedient. Aber Jesus tat nichts unabhängig von seinem Vater. Und diese Gemeinschaft mit Gott, was wir Gebet nennen, bedeutet in erster Linie Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft bedeutet, wir werden innerlich von seiner Kraft, von seinem Leben erfüllt. Und aus dieser Kraft zuvor für unseren inneren Menschen sind wir fähig, die Werke zu tun, zu denen Gott uns berufen hat. Amen. Und das sehen wir bei Jesus, diese 3,5 Jahre, die er gedient hat. Und das ist für uns ein Vorbild, dass Gott dasselbe von uns möchte, dass wir zuerst ihn suchen, früh am Morgen, und dass wir seine Gegenwart suchen. Und ich sag mal, das hat nichts in erster Linie mit Zeit zu tun, sondern es hat etwas mit Liebe zu tun. Liebe ist immer die Motivation. Es geht nicht um Gesetz und bei Jesus geht es nicht um Religion. Es geht um Beziehung und Beziehung hat immer was mit Liebe zu tun, weil Gott ist ein Gott der Liebe. Amen. Und wenn ich Gott liebe und seine Liebe empfange, dann zieht es mich zu ihm. Amen. Dann ist mein Geist sauber und mein innerer Mensch gesund. Wenn mich aber nichts zieht, oder besser gesagt, ich das Ziehen von Gott, weil er ist ja immer der, der zuerst uns liebt. Und Jesus hat auch gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das heißt, Gott, der Vater im Himmel, er zieht jeden Menschen zu Jesus, zum Erlöser. Und Jesus ist ja der Weg zum Vater. Der Vater ist das Ziel. Das heißt, auf diesem Weg, den Jesus uns bereitet hat, das ist der einzigste Weg zu Gott zurück. Auf diesem Weg können wir Gott täglich begegnen. Amen. Und er ist im Himmel und er zieht jeden Menschen früh am Morgen und den ganzen Tag zu sich. Sag, hab Gemeinschaft mit mir. Und unsere Herzen reagieren eigentlich nur darauf, wie Gott uns zieht. Und dann empfangen wir seine Liebe, die beständig da ist. Dann empfangen wir sein Leben und wir werden aufgebaut durch seine Worte der Wahrheit. Weil früh am Morgen empfängst du die Worte Gottes aus dem Wort Gottes. Und wenn es ein Vers ist, weil wir leben ja nicht vom Brot allein, Frühstück ist auch gut, aber wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Amen. Und unser Geist braucht jeden Morgen diese Gemeinschaft mit Gott, diese Liebe, diese Kraftzufuhr, dieses Leben. Und er braucht Worte Gottes, die den Geist ernähren, weil wir davon leben. Amen. Und aus dem, wie unser innerer Mensch beschaffen ist, können wir unseren Alltag ganz anders bewältigen. Amen. Und das ist das, diese Prioritäten neu ordnen, dann wird das Holprige, diese Unbalance wird eingeebnet und wir können einen geraden Weg in unserem Alltag führen, egal wie die Umstände sich noch entwickeln. Amen. Und das ist das Ding, was der Geist des Elia, also das ist der Heilige Geist, in der Gemeinde jetzt bei jedem einzelnen Gläubigen ganz neu betont. Ordne dein Leben. Bring deine Prioritäten in Ordnung. Wir können nicht mehr so weiterleben wie vorneweg. Er bereitet uns vor für das, was kommt, damit wir vorbereitet sind, wenn Dinge kommen, die wir nicht erwarten. Amen. Und wie schnell das gehen kann, hat die russische Bevölkerung gestern erlebt. Wie plötzlich Dinge geschehen, die man nicht für möglich hält, gar nicht damit rechnet. Sein Alltag nachgeht, ja, die kämpfen ja weit weg an der Front gegen die Ukraine und das, wir hören mal ein paar Nachrichten an, aber uns tangiert das ja nicht. Und plötzlich wenden sich die eigenen Leute gegen das eigene Volk, bis zu einem gewissen Punkt. Die Hintergründe lassen wir jetzt mal beiseite, aber das geschah. Die waren total überrascht. Das heißt, in unserer Zeit können Dinge geschehen in Größenordnung, auf die wir nicht vorbereitet sind, die plötzlich eintreffen und die sollen uns nicht aus unserer inneren Ruhe und Frieden bringen lassen. Amen. Wenn wir dürfen in solchen Situationen andere Menschen ermutigen und ein Zeugnis sein des Friedens, des Shalom und der Hoffnung für unser Umfeld. Aber das bedeutet, jetzt kommt diese Vorbereitung aus jedem Tag der Gemeinschaft mit Gott. Deswegen nochmal diesen Punkt, der Geist des Elia bereitet uns darauf vor. Das hohe runter, das tiefe aufgefüllt, das krumme gerade und das holprige in die Balance gebracht. Der zweite Punkt, was dieser Geist des Elia auch wirkt, das hat Johannes der Täufer gesagt, wirkt rechtschaffene Frucht der Buße. Also Buße ist das eine, du bekennst es vor Gott, du bereust deine Sünden und du bekennst es vor ihm, es tut dir leid. Aber dann kommt das zweite, Frucht der Buße ist Wiedergutmachung. Frucht der Buße bedeutet, Umkehr bedeutet, ich gehe dann in eine andere Richtung, nicht mal dieselbe Richtung. Und ich bekenne das jeden Tag meines Lebens. Es ändert sich nicht. Sondern echte Frucht der Buße bedeutet einen veränderten Lebensstil. Das ist das Zweite, was dieser Geist des Elia betont. Das Dritte, was daraus kommt, wenn wir unsere Beziehung mit Gott in Ordnung bringen, hat das immer eine Folge auf unser Umfeld. Und das hat immer eine, wenn wir mit Gott zusammentreffen, kommt das Reich Gottes in uns und es breitet sich dann unweigerlich von uns, das hat so eine Kraft, das Reich Gottes, es breitet sich durch uns aus. Amen. Und das bedeutet, der Geist des Elia ruft die Herzen der Väter zu den Söhnen und die Herzen der Söhne zu den Vätern und da sind die Mütter und die Töchter mit inbegriffen. Das bedeutet, die Beziehung mit Gott ist in Ordnung gebracht und dann bringt es die Zwischenmenschenbeziehung alle in Ordnung. Es kommt Heilung, es kommt Vergebung, es kommt Versöhnung und Wiederherstellung in zwischenmenschliche Beziehungen. Das geht bei der Ehenfamilie los und dann, wo es einem halt notwendig ist. So, weil Gott ist ein Vater und er liebt es, wenn Versöhnung in den Beziehungen ist. Amen. Da legt er sehr großen Wert drauf. Und deswegen bringt der Geist des Elia. Das steht in Malachi und das steht auch in Lukas, als dieses Johannes der Täufer angekündigt wurde. Genau, das ist Versöhnung. Und der vierte Punkt, der Johannes der Täufer wies immer auf das Lamm hin. Das ist das Lamm Gottes, was die Sünden der Welt hinwegträgt. Er sagt, ich bin nicht der Messias, es kommt einer nach mir. Ich bin nicht mal wert, ihm die Schuhe aufzutun, jetzt den Riemen der Sandalen zu lösen. Das heißt, der Johannes der Täufer tat es, er wies auf Jesus, den Messias, hin. Und der Geist des Elia, der auf die gläubigen Propheten fällt, jetzt in der jetzigen Zeit, er weist immer auf Jesus hin. Amen. Er sagt immer, Jesus kommt bald, wie wir es heute im Lobpreis hatten. Der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, er weist immer auf die Wiederkunft von Jesus hin und sagt, macht euch bereit, Jesus kommt. Wacht und betet, seid bereit, wenn Jesus kommt. Er bereitet uns immer auf diesen König vor. Und dass unsere Herzen gebahnte Wege haben, wo der König auch einziehen kann, beziehungsweise dass er uns von hier wegholen kann, wenn es soweit ist. Okay, ich möchte das heute nochmal, das war das vom letzten Mal, heute nochmal in dieselbe Richtung weitergehen und noch einen zweiten Punkt mit anführen, der wiederum einen größeren Rahmen darstellt, der sich im 2. Thessalonicher 2 befindet. Dass wir sehen, in welcher Zeit wir leben, und wenn du das in diesem größeren Rahmen siehst, hat das eine starke Auswirkung auf dein persönliches Leben, das auch ernst zu nehmen. So, das erste war der Abfall und das zweite ist ein anderer Punkt. Und zwar geht es dort im 2. Thessalonicher, man kommt noch drauf, kommt es um einen, der das Geheimnis der Gesetzlosigkeit zurückhält. Es geht um etwas und um einen, er und es steht dort, was das Geheimnis der Gesetzlosigkeit noch zurückhält. Das heißt, etwas, was das Offenbarwerden des Antichristen und seiner zerstörerischen Kraft hier auf dieser Erde noch zurückhält. Und ich sage euch im Vorfeld, der den Weg bereitet, der Geist des Elia, der den Weg bereitet, ist derselbe, der zurückhält. Amen. Viele machen, haben sich Gedanken gemacht, wer ist denn das und was ist das, was da noch zurückhält. Und da gibt's ich habe die sonderbarsten, interessantesten Auslegungen gelesen, angefangen vom römischen Kaiser bis zum Erzengel Michael und alles Mögliche ist dort aufgeführt. Und die jetzigen Regierungen, die Gesetzlichkeit zurückhalten, kann man von unserer Regierung leider nicht mehr sagen. So, also das sind alles interessante Auslegungen, die aber den Kern nicht treffen. Das heißt, der das Volk Gottes vorbereitet, den Weg bereitet, ist derselbe, der das Geheimnis, das Gesetzlichkeit jetzt noch zurückhält. Amen. Ich möchte euch nochmal 5 Punkte, einfach nochmal, habe ich schon in diese Richtung gesprochen, aber einfach nochmal zum Vertiefen nochmal 5 Punkte mitgeben. Das ist alles in dem Thema, im Zusammenhang mit dem Thema, der zurückhält. Es gibt 5 Dinge, die in uns als Frucht hervorkommen dürfen, die Gott von uns erwartet. Weil er gießt seinen Geist und sein Wort, seine Liebe in uns hinein und er möchte in unserem Herzen, ich habe das mal auf 5 Punkte reduziert, 5 prägnante Punkte, das ist das, was in uns wachsen darf. Das ist das, was in uns zunehmen darf und eigentlich muss. Das ist das, was Gott erwartet von uns, weil er gießt ja seinen Segen in uns hinein. Und wenn du einen Samen aussäst, dann den gießt, erwartest du, dass deine Tomaten Frucht bringen. Amen. Und in Hebräer 6 steht geschrieben, Gott gießt seinen Segen, seine Liebe und seine Gnade, Barmherzigkeit in das Herz eines Menschen hinein. Wenn dieses Herz aber Dornen und Disteln und Unkraut hervorbringt, dann ist es zum Verderben bereit. Also kommt der Zorn Gottes und verbrennt es. Das heißt, Gott sucht in unseren Herzen 5 Dinge, die hervorkommen, die wachsen aus der Beziehung mit ihm. Und das erste ist Gehorsam. Sagst du, okay, das, was ist denn das jetzt schon wieder? Gehorsam. Liebe ist das eigentlich das Erste. Gehorsam und Liebe bilden eine Einheit. Aber der Gehorsam kommt zuerst. Wenn wir mal zurückgehen zum Garten Eden, Gott hat auch in den Menschen alles hinein, das war perfekt Harmonie mit Gott, dem Schöpfer und miteinander. Die Schöpfung war perfekt, es war alles hundertprozentig, sah Gott es an und es war sehr gut. Amen. Die ganze Schöpfung bis hin zum Menschen, alles perfekt. Weil was Gott schafft, ist gut. Nicht nur gut, sondern sehr gut. Und dann liebt er den Menschen, er kam täglich zu ihm und hat Gemeinschaft mit ihm, weil er hat uns ja geschaffen als Gegenüber. Und dann sagt er zu ihm, ihr dürft alles essen. Millionen von Früchten im Paradies. Der Mensch sollte ewig leben. Millionen von Früchten. Und dann sagt Gott, aber von einem Baum dürft ihr nicht essen. Der Erkenntnis des Guten und Bösen. Weil diese Erkenntnis des Guten und Bösen ist nicht für den Menschen geschaffen. Der Mensch kann mit dieser Erkenntnis nicht umgehen. Nur Gott kann erkennen, was gut und böse ist. Amen. Wir wurden geschaffen zur Liebesbeziehung mit ihm. Nicht, dass wir unsere Gedanken damit, oh, was ist gut, was ist böse, was ist das. Das Böse kannten die Menschen ja damals nicht. Es gab ja nichts Böses im Garten Eden. Der Fall Luzifers war vorher, aber das war außerhalb. So, und Gott sagte, von einer einzigsten Frucht dürft ihr nicht essen. Und warum sagt er das? Weil es zu unserem Besten ist. Ne? Nicht Gott, weil er uns diese Frucht nicht gönnt, sondern weil wir damit nicht geschaffen sind, damit umzugehen. Er sagt es zu unserem Besten. Das heißt, alle Gebote Gottes sind zu unserem Besten. Er sagt, esst nicht davon. Seid gehorsam. Und wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben müssen. Und sterben bedeutet Trennung von Gott. Tod. Die wussten ja damals gar nicht, was Tod ist. Trennung von Gott. So, das heißt, die Liebe, die Güte Gottes, die er an den ersten Menschen oder Adam und Eva hineingegeben hat, braucht eine freiwillige Erwiderung von Liebe. Und diese freiwillige Erwiderung von Liebe des Menschen war gehorsam, nicht von dieser Frucht zu essen. Amen. Das heißt, die Liebe des Menschen zu Gott muss sich beweisen durch Gehorsam. Und warum liebe ich? Warum gehorche ich? Weil ich Gott liebe. Amen. Das heißt, unser Gehorsam ist der Beweis, dass wir Gott lieben. Und der Gehorsam sorgt dafür, dass wir in Gott und in der neuen Schöpfung jetzt bleiben. Amen. Einfach nur das tun, was Gott sagt. Und das ist gut, was er sagt. Und wenn wir das tun, bleiben wir in ihm und bleiben in seiner jetzt neuen Schöpfung. Und Satan versucht uns heute genauso zum Ungehorsam. Gott und seinem Wort gegenüber. Er versucht dasselbe wie im Garten Eden, uns aus der neuen Schöpfung rauszuziehen in die ewige Verdammnis, wie er es bei Adam und Eva aus der ersten Schöpfung versucht hat. Deswegen bringt er bei den Christen so ein komisches Gefühl, wenn es um Gehorsam geht. Oh, Gesetz, alter Bund. Nee, ich bin mein eigener Herr. Ne? So komisch. Das ist diese Empfindung, diese Gedanken kommen alle vom Teufel. Mach doch, was du willst, es geht schon mal. Gott ist ja Liebe und alles gut. Und an diesem Punkt beginnt der Abfall. Jeder, der heute, angefangen von diesem Bischof, der da solches komisches Zeug zum Kirchdorf erzählt hat, bis zu jedem Christen, der jetzt auch geistliche Leiter, und man hört immer mal, was die groß drauf waren, abgefallen sind, bis zum Christen, den du nicht kennst, der wieder abgefallen ist vom Herrn. Jeder hat einen Punkt, wo das losging. Und dieser Punkt war Ungehorsam. Mangelnde Liebe. Dort ging es los. Das war der Anfang. Und deswegen geht der Geist des Elia, der Wegbereiter, immer an die Wurzel. Und er sagt, die Axt ist dem Baum schon an die Wurzel gelegt, Johannes der Täufer. Jeder Baum, der keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und damals, zur Zeit von Johannes dem Täufer, haben die Zöllner, die Huren, die Sünder, die Israeliten haben Buße getan, bloß die Pharisäer nicht. Das heißt, Gott möchte diese Frucht sehen in uns und diese Frucht ist Gehorsam. Und Jesus hat es selbst gesagt, dass wir, wenn wir seinen Geboten gehorsam sind, in seiner Liebe bleiben. Johannes 15, Vers 10, er sagt dort, nachdem er dort über den Weinstock spricht, sagt er, haltet meine Gebote, so bleibt ihr in meiner Liebe. Und dann sagt er gleich wieder sein Beispiel, er geht uns voran. Dann sagt er, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus ist immer ein Vorbild. Wie er die Gebote des Vaters gehalten hat, ist an der Liebe des Vaters geblieben. Und so konnte er ein sündloser Messias sein für uns. Vollkommen gehorsam. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und darum hat Gott der Vater ihn erhöht. Amen. Weil Jesus gehorsam war für dich und für mich bis zum Tod am Kreuz. Und so sagt Jesus, folgt meinem Vorbild. Gehorcht meinen Geboten, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Im Umkehrschluss sagt das Wort, wenn wir ungehorsam sind, bleiben wir nicht in seiner Liebe. Er sagt dort innerhalb von ein paar Versen, sagt er das dreimal. Im Kapitel 14, Vers 15 sagt er, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Dann sagt er das, 15, Vers 10, was ich gerade erwähnt habe. Und ein paar Verse weiter, in Vers 15, Vers 14, sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Dreimal setzt Jesus seinen Punkt auf diesen Gehorsam. Weil wir wollen ja alle Freunde von Jesus sein. Und wir lernen das unseren Kindern. Jesus ist dein Freund und du bist sein Freund, er ist dein Freund. Und dann sagt er, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Denn wenn wir tun, was er sagt, bleiben wir in seiner Liebe. Solange wie Adam und Eva in dem Gebot geblieben sind, die haben diesen Baum eigentlich ignoriert. Die hatten ja genug zu essen dort. Da hat die gar nicht interessiert. Aber dann kam der Verführer und hat diesen Baum über alles andere gestellt. Dass das so begehrenswert wäre. Erkenntnis des Guten und Bösen und selbst Gott zu sein. Der Verführer verführt zum Ungehorsam. Er stellt immer das raus, was uns zum Abfall bringt. Er macht das groß und dass wir das begehrenswert finden. Aber solange sie dort im Gehorsam blieben, Adam und Eva, ging es ihm bestens. Und genauso ist es bei uns. Wenn wir Gottes Gebote halten, dann geht es uns gut. Und durch das Halten der Gebote Gottes, durch den Gehorsam, beweisen wir unsere Liebe. Das steht in 1. Johannes 5, Vers 3. Johannes, der Jünger der Liebe, wusste, dass Gehorsam der Beweis unserer Liebe ist. Weil er war ja der Liebesjünger. Und er schreibt so viel über das Thema. Jetzt das Zitat 1. Johannes 5, Vers 3. Das ist aber die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Was meint Gott damit, Jesus mit den Geboten halten? Wo ist das alles zusammengefasst? Ich bringe es nur mal den kurzen Input rein, was wir alles wissen, aber in unserem Alltag dann einbauen. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Es geht um das Gebot der Liebe. Gott an die erste Stelle zu setzen, ihn zu lieben mit deinem ganzen Herzen, bedeutet, ihm Zeit zu geben und ihm zu gehorchen. Liebe ihn mit deinem ganzen Denken, mit was sind unsere Gedanken ständig beschäftigt und mit all deiner Kraft. Liebe ihn. Und wenn du dieses Gebot befolgst, bleibst du in ihm. Und das Zweite ist dem gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Amen. Wir hatten es heute bei einem Kind, hat es gemalt oder gezeichnet und dann den Schriftvers dazu, dass wir auch die lieben sollen, die uns verfluchen. Und die lieben, die uns übel tun, unsere Feinde. Amen. Daran hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Amen. Gehorsam diesen Geboten bleiben wir in seiner Liebe. Und das ist das erste Merkmal der neuen Schöpfung, dass wir unter der Herrschaft des Heiligen Geistes stehen. Denn wir alle kommen aus einer anderen Herrschaft. Und ich will das mal vorlesen, damit wir immer das Gegenüber sehen, wo wir herkommen und wo die Menschen stehen, die Jesus noch nicht kennen. Epheser 2, 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, das ist Satan, dem Geist, der jetzt wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. So waren wir und so sind die Menschen, die Jesus nicht kennen. Sie sind tot, getrennt. Tod bedeutet Trennung von Gott. Getrennt durch ihre Übertretung und Sünden. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich Satan, der herrscht noch im zweiten Lufthimmel, bevor Michael dann mal dort sauber macht, laut Offenbarung 12. Dem Geist, der jetzt herrscht in den Söhnen oder über den Söhnen des Ungehorsams. Das heißt, Luzifer, der gefallene Engel, Satan, der Geist, der in der Luft herrscht, er herrscht nicht nur über die gefallenen Engel, er herrscht nicht nur über die Dämonen, sondern er herrscht über jeden gefallenen Menschen und über jeden ungehorsamen Christen. Das ist sein Herrschaftsbereich, der jetzt in den Sohn des Ungehorsams wirkt. Das heißt, er herrscht jetzt über sie. Es gibt die Söhne des Gehorsams, der neuen Schöpfung, die unter der Herrschaft des Heiligen Geistes leben und in Gott und seiner Liebe bleiben. Und es gibt die Söhne des Ungehorsams, die unter der Herrschaft Satans stehen und seinen Willen tun, des Ungehorsams. Amen. Diese zwei Kategorien gibt es. Und das sind zwei Königreiche. Und wenn wir vom Reich Gottes sprechen, wie Jesus das oft getan hat, gibt es diesen Gegensatz von Licht und Finsternis. Das Reich des Lichts und das Reich der Finsternis. Das Reich Gottes ist ein Reich des Lichts und dieses Licht spiegelt sich wieder durch Gehorsam im Leben eines Menschen, eines Gläubigen. Und das Reich der Finsternis ist das Reich Satans und spiegelt sich wieder durch Ungehorsam in einem Menschen. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes bringt die Königsherrschaft Gottes hervor. Und die Königsherrschaft Gottes ist Shalom. Wenn Jesus auftrifft, ist alles Frieden, sogar das Wasser, die Wellen beruhigen sich. Jesus ist der Friedefürst. Und wenn sein Reich kommt, Shalom in jedes Haus. Mit diesem Gruß solltest du eintreten und die Menschen grüßen. Shalom, Friede sei mit diesem Haus. Weil du im Gehorsam gegenüber Gott lebst, trägst du das Reich Gottes in dir und du verbreitest es durch einen gehorsamen Lebensstil. Und dieser Friede, sagt Jesus, wird im Hause dieses Menschen bleiben. Amen. Das heißt, so viel Gnade haben wir von Gott empfangen, dass wir den Frieden, das Reich Gottes, in unsere Arbeitsstellen, Schulen und in unser Umfeld hineintragen können. Aber dieser Friede kommt nur, wenn wir im Gehorsam gegenüber Gott bleiben, weil dann fließt dieser Frieden. Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort bringt die Gottesherrschaft hervor. Ungehorsam gegenüber Gott und seinem Wort bringt dämonische Herrschaft hervor. Es bringt immer die Herrschaft des Fürsten der Luft hervor. Ungehorsam, auch im Leben eines Christen, bringt immer dämonische Herrschaft hervor. Zum Beispiel, wenn wir als Christen das Gebot Gottes nicht befolgen, dem zu vergeben, der an uns schuldig wurde. Wenn wir an Bitterkeit und Unvergebenheit und Verletzung festhalten, kommen wir automatisch unter die Herrschaft des Fürsten, der in der Luft herrscht, unter eine dämonische Herrschaft. Und in unserem Herzen steht in Hebräer 12, seht zu, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit in euch wächst. Die kommt ja vom Feind, nicht von Gott. Das ist finster. Und dass durch diese Wurzel der Bitterkeit nicht dein eigenes Herz und durch dich hindurch andere verunreinigt werden. So wie der Shalom-Frieden aus dir heraus durch Gehorsam das Reich Gottes in deinem Umfeld verbreitet, bringt Ungehorsam gegenüber dem Gebot Gottes, dem zu vergeben, der an dir schuldig wurde, die dämonische Herrschaft des Teufels in dein Leben und in dein Umfeld. Amen. Verstehen wir? Deswegen sagt Paulus, tragt an den Schuhen die Bereitschaft zu verkünden des Evangeliums des Friedens. Amen. Weil wenn wir das Evangelium von Jesus Christus, die Versöhnung mit Gott, die echte Buße und Glauben an Jesus Christus verkündigen, bringt das immer Frieden in das Herz und in das Umfeld. Es bringt immer das, was dieser Geist des Elia will, Versöhnung zwischen Vätern und Söhnen, Söhnen und Vätern, Kindern, Eltern und so weiter. Amen. Verstehen wir jetzt, warum das so wichtig ist? Ich nehme noch eine weitere Bibelstelle von Paulus, dass wir das in den richtigen Kontext auch bekommen. Und Paulus sagt in Römer 5, Vers 19, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, Adam und Eva, die vielen zu Sündern gemacht worden sind. Das heißt, der Ungehorsam von Adam und Eva im Paradies hatte zur Folge, dass all seine Nachkommen bis zum heutigen Tag zu Sündern gemacht worden sind. So werden auch durch den Gehorsam des einen, durch Jesus Christus, die vielen, die an ihn glauben, zu Gerechten gemacht. Das heißt, durch den Glauben an Jesus Christus kommst du in einen gerechten Zustand vor Gott durch Jesus, und zwar in den Stand eines Gehorsam. Gerechtigkeit bedeutet immer Gehorsam. Wie hier Ungehorsam, Ungerechtigkeit bedeutet, weil man mit dem gewissen Begriff Gerechtigkeit manchmal nicht so viel anfangen können. Gerechtigkeit bedeutet Gehorsam, Ungerechtigkeit Ungehorsam. Wir sind in die Stellung in Christus von Gehorsam gesetzt, durch den Gehorsam des einen. Und jetzt hat Gott ja alle Voraussetzungen geschaffen. Und jetzt erwartet er von uns, dass in unserem Leben die Frucht des Gehorsams wächst und keine Disteln und keine Dornen. Ja, wir hatten heute im Frühgebet, hatte Jutta das Bild mit verschiedenen Unkräutern, die auch manchmal ganz gut aussehen oder wir für gut finden, die in unserem Herzen wachsen, und Gott möchte das alles rausreißen. Weil wir unseren Ungehorsam Gott und seinen Geboten gegenüber manchmal als schön blühendes Unkraut betrachten, das wir nicht sehr ernst nehmen, sagt der Heilige Geist, wie ernst es Gott damit ist. Amen. So, und das Zweite, was das Merkmal der neuen Schöpfung eines geistlichen Christen in unserem Herzen hervorreifen darf, das ist natürlich die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten. Und die hat immer diese Verbindung mit Gehorsam. Ohne Gehorsam, ohne Wahrheit gibt es keine Liebe, Agape Gottes. Und in diesen Dingen, Gehorsam und Liebe, dürfen wir gern Gott gegenüber dem Nächsten noch echt zunehmen. Der dritte Punkt ist Demut, weil Demut öffnet dir die Himmelstür. Stolz wirft dich raus. Echte Demut, das gehört alles mit Gehorsam. Gehorsam ist eigentlich Demut. Ich unterordne mich dem Willen Gottes, ihm zu tun. Wie gesagt, die fünf Punkte kannst du alle zusammenfassen. Demut, das vierte ist Glaube und Vertrauen. Gott erwartet von uns als neue Schöpfung in Christus absolutes Glaube und Vertrauen. Dass wir ihm vertrauen, dass er unser Vater ist, und dass er in seinen Verheißungen für all unsere Dinge, die wir auf dieser Erde brauchen, Vorsorge getroffen hat in Christus. Amen. Vertrauen in einen guten Vater. Glaube. Und das fünfte ist die Furcht des Herrn. Das ist das, was wir brauchen. Vielleicht habe ich schon überlegt, vielleicht mal im Sommer, wenn es. Machen wir mal so eine. Vielleicht mal so eine kleine Reihe da, wenn ich schon da bin, über die Furcht des Herrn. Immer so kurze, prägnante Sachen. Genau. Weil die Furcht des Herrn bringt so viel Segen hervor. Das ist das fünfte Merkmal der neuen Schöpfung. Und dann sagt Jesus in Offenbarung 22, Vers 11, wer Unrecht tut, also Wer ungehorsam ist, der tue weiter Unrecht, der sei weiterhin ungehorsam. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter, aber der Gerechte, der Gehorsame, übe weiterhin Gerechtigkeit. Das heißt, er sei weiterhin gehorsam und der Heilige heilige sich weiter. Denn siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir und einem jeden zu vergelten, wie seine Werke sein werden. Das heißt, Gott, wenn Jesus kommt, werde er diese Frucht in unserem Leben prüfen. Gehorsam, Liebe, Demut, Glaube und Vertrauen und Furcht des Herrn. Und er sagt hier jetzt, es geht um die Zeit vor seiner Wiederkunft, wer sich gegen Gott entschieden hat und ungehorsam ist, da macht es ihm halt weiter. Aber der, der gehorsam ist, soll weiter im Gehorsam bleiben und dort fortschreiten und wachsen. Genauso während der Heiligung sich in diesem Prozess befindet, soll es weiterhin tun. Wachsen bis zu dem Tag, da Jesus kommt. Und dann sagt Jesus, ich bin das Anfang, das Ende, der A und O, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Das ist unser Ziel. Durch das himmlische Tor des himmlischen Jerusalems, eine riesige Perle, dort einzugehen. Und der Engel sagt, hier, du stehst, dein Name steht im Buch des Lebens. Ich gewähre dir den Eingang. Es gibt nichts Schrecklicheres, als wenn du vor diesem Tor stehst und der Engel sagt, dieser Zugang ist dir verwehrt. Weil das hat ewige Konsequenzen. Und so sagt Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch gebiete. Das sind meine Brüder, meine Schwester, meine Verwandten, sagt Jesus, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens und durch die Stadt, durch oder Stadt hineingehen können. Amen. Also wir können uns gegenseitig nur stark ermutigen, in diesen Dingen zu wachsen, zuzunehmen, im Gehorsam, in der Liebe, in der Demut, im Glauben, Vertrauen und in der Furcht Gottes. Verstehen wir? Das hat etwas mit dem zu tun, was ich jetzt sagen möchte. Und zwar der zweite Punkt aus des größeren Rahmens, in dem wir uns befinden, wo wir dieses Thema betrachten dürfen, aus 2. Thessalonicher 2. Dort beschreibt Paulus, wie gesagt, das Auftreffen des Antichristen und den Tag des Herrn, die Vereinigung mit ihm. Und dann sagt er, der Abfall, das haben wir das letzte Mal, den Vers 3, dann über den Antichrist möchte ich mal nicht reden, was im Vers 4 steht. Aber Vers 6 und 7. Paulus sagt zu den Thessalonichern, die waren konfus gemacht worden durch Leute, die gesagt haben, der Tag des Herrn wäre schon da. Vielleicht haben die gedacht, der römische Kaiser ist der Antichrist. Wie es heutzutage im Internet gibt, gab es in den letzten Jahren so viele Varianten, wer der Antichrist sei, angefangen von Obama über was weiß ich alles. So. Und genauso sind die Christen damals konfus gemacht worden, verwirrt worden in Thessalonich, wo die gesagt haben, der Tag des Herrn sei schon da. Und Paulus sagt, lasst euch nicht verführen, zuvor kommt der Abfall, bevor der Sohn des Verderbens offenbar wird. Und dann sagt er was ganz Interessantes, aber irgendwie Paulus oder Gott hält das zu gewissen Bild verborgen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Paulus uns das erklärt, was er den Thessalonichern schon erklärt hat. Warum schreibt er das nicht hier rein? Denkt daran, nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war. Gut, Paulus. Wir waren ja damals nicht dabei, er hat es gesagt. Er hätte es können für uns zumindest mal im Brief mal wiederholen. Und dann sagt er Vers 6, denn ihr wisst ja, die Thessalonicher wussten das genau, aber wir dürfen es aus dem Wort Gottes auch wissen, denn ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt noch zurückhält, erst aus dem Wege sein. Oder erst aus der Mitte heraus entfernt werden, so steht es wörtlich. So hat Paulus den Thessalonischern in seinem ersten Brief über die Entrückung mitgeteilt, dass die Toten in Christus auferstehen werden und die Gemeinde entrückt wird. Dann hatten die viele Fragen, dann hat er ihnen das erklärt. Dann sind andere gekommen, die gesagt haben, oh, das ist alles schon passiert. Und hier in diesem Brief rückt Paulus das wieder zurecht. Und erinnert sie dran, guck mal, was ich euch gesagt habe. Das ist etwas, was jetzt noch zurückhält. Und zwar das Auftreffen des Antichristen, dass er offenbar wird. Oder ich sage es mal so im Zusammenhang der Schrift des Alten Neuen Testaments der Propheten, was die letzten 7 Jahre noch zurückhält. Es gibt etwas, was das zurückhält. Und er sagt hier im Vers 7, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken, nur muss der, jetzt wird es als er angesprochen, welcher jetzt zurückhält, erst aus der Mitte heraus entfernt werden. Also es gibt, das ist dieser zweite große Rahmen, in dem wir das ganze Thema des Geistes von Elia, der Wegbereiter, hineinsetzen. Erstens der Abfall und Gottes Antwort, der Wegbereiter. Aber der Wegbereiter ist genauso der, der jetzt noch zurückhält. Und was hält er zurück? Dass die letzten 7 Jahre, das Auftreffen, das Offenbarwerden des Antichristen wird jetzt im Moment noch zurückgehalten. Weil Satan fordert mit aller Macht seine letzten 7 Jahre ein. Und es gibt aber, wo Gott sagt nein. Und es gibt etwas, was das jetzt noch zurückhält. Es gibt in Deutschland etwas, einen R und ein S, was diese Flut der Gesetzlosigkeit, die sich jetzt in den Gesetzgebungen immer mehr manifestiert, noch zurückhält. Sonst wäre die Flut schon längst über unser Land gerollt. Es gibt eine zurückhaltende Kraft, einen R und ein S. Und ich sage es euch nochmal, der, der den Weg bereitet, ist derselbe, der zurückhält. Amen. Nur wahre Gehorsam und Gerechtigkeit kann die Gesetzlosigkeit, den Ungehorsam, die Ungerechtigkeit zurückhalten. Gesetzlos, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist am Wirken und das nimmt immer mehr zu. Ne? Das kann nicht zurückgehalten werden. Nur das Auftreffen des Gesetzlosen und wo sich das dann wie ein Dammbruch über das ganze Land ergießt. Wir haben es jetzt gesehen, ne? Wo sie den Damm gesprengt haben da in Ukraine, wie sich die Wassermassen über das Land ergossen haben. Und so wird es auf diesem Erden geschehen, wenn der da zurückhält, aus dem Weg ist, wird sich das wie eine Flut über die ganze Erde ergießen. Die Gesetzlosigkeit. Und wird ein Maß erreichen, was es noch nie auf dieser Erde gab. Für 7 Jahre. Was wird denn zurückgehalten? Das Auftreffen des Antichristen? Die Gesetzlosigkeit bringt immer Gericht hervor. Amen. Die Sünde ruft immer den Zorn Gottes hervor. Römer 1, Vers 18. Römer 1, Vers 18, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das heißt, Gottes Zorn wird offenbar, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Und es gibt ein Etwas und ein Er, dass dieses Auftreffen des Gesetzlosen und das darauf folgende Gericht zurückhält. Weil wir dürfen das nicht vergessen, die letzten 7 Jahre, das Auftreffen des Antichristen, was mit dem ersten Siegel beginnt, der weiße Reiter, der die ganze Erde einnimmt, das nächste ist Blutvergießen ohne Ende, das rote Pferd. Und das zieht sich fort bis zur 6. Zornesschale. Weil manche sagen, wenn die letzten 7 Jahre beginnen und der Antichrist dann erscheint, ja, die ersten 3,5 Jahre habe ich noch Zeit, dass sich etabliert hat, es geht alles so weiter. Nein, von dem Moment an, wenn der aus dem Weg ist und das aus dem Weg ist, was noch zurückhält, wird es sich wie eine Flut auf diese Erde ergießen. Die Gesetzlosigkeit und auf die Gesetzlosigkeit folgt unmittelbar das Gericht. Die Siegel, die Posaunen und die Schalen. Und das wird jetzt noch zurückgehalten. Sagen wir, preis dem Herrn. Amen. So, und wie kann man das verstehen? Wer das ist und was das ist? Lass uns mal reinschauen. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie es schon mal im Alten Testament eine Geschichte gab. Er sagt in Lukas 17, 26 bis 29, er sagt, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noahs. Und es wird sein wie in den Tagen Lots. Das ist Lukas 17, 26 bis 29. Wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und alle vernichtete. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und verdeckte sie alle. So hat Jesus uns ein Vorbild gegeben, wie schon mal Noah und seine Familienangehörigen, insgesamt 8 Personen, aus der Mitte der Menschheit herausgerissen wurden und unmittelbar darauf erfolgte das Gericht über die ganze Erde. Und bei Lot wurde Lot mit seiner Frau und seinen 2 Töchtern gerettet und unmittelbar darauf fiel das Feuer vom Himmel. Seine Frau kam auch noch unter das Gericht, sodass die Schwiegersöhne auch, die haben ihm ausgelacht, sodass von 6 Personen bloß noch 3 übrig blieben. Bei Noah waren es 8. So, und hier sagt Jesus, in diesen Tagen des Menschensohns wird es genauso sein. Das heißt, die Menschen leben ihr Leben, die rechnen nicht damit, dass diese Dinge geschehen. Und der allergrößte Teil der Menschheit wird von diesem Gericht überrascht. Jesus sagt in Lukas, die Stelle lese ich dann später noch, Lukas 21, die ich schon oft erwähnt habe, Vers 34, 35, 36, sagt er, dieser Tag wird wie ein Fallstrick auf die ganze Erde kommen. Wie gesagt, wie gestern die russische Bevölkerung im Ostteil Russlands, die waren überrascht. Plötzlich wurde dann Kriegsgesetze ausgerufen, innerhalb von ein paar Stunden, alle über 17 Jahre sollen das Land verteidigen. Ja? So, dieser Tag wird plötzlich kommen über die, die nicht vorbereitet sind. Deswegen bereitet uns der Geist des Elia vor, damit wir dort bereit sind, hinweggenommen zu werden. Lasst uns mal nur das Beispiel von Lot anschauen, um das zu verstehen, was Paulus hier meint über das, was und wer zurückhält. Und in 1. Mose 18, 16 bis 33, ich lese nicht die ganzen Verse, dort ist der Engel des Herrn, das war Jesus im Alten Testament, mit 2 anderen Engeln zu Abraham gekommen, hat ihm die Geburt Isaaks angekündigt. Und dann sagt er, da sprach der Herr, sollte ich Abraham etwas verbergen, was ich tun soll oder was ich tun will. Und dann sagt der Herr, das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß, die Sünde ist sehr schwer. Vers 20. Und dann kündigt ihm, ich sag mal Jesus, der Engel des Herrn im Alten Bund, kündigt Abraham das Gericht an über Sodom und Gomorra, dass er es vernichten will, weil die Sünde bis die Gesetzlosigkeit bereits bis zum Himmel aufgestiegen ist. Und diese Gesetzlosigkeit erfordert sofort den Zorn Gottes, ein Gericht, eine vollkommene Vernichtung. Der Zorn Gottes ist immer Feuer, was alles verzehrt. So, und dann sagt Gott, sollte ich das Abraham, meinem Freund, verheimlichen? Abraham tat, was den Willen Gottes, deswegen war er sein Freund. Gott teilt seine Geheimnisse mit seinen Freunden. Und als Abraham sagte, diese Stadt kommt unter das Gericht Gottes, dann fängt Abraham an zu verhandeln, weil er wusste, dass sein Neffe Lot in dieser Stadt lebte. Und er wollte nicht, dass er mitgerichtet wird. Und er trat in Fürbitte für ihn ein und er fing an zu verhandeln. Und er hat von 50 bis auf 10 Gerechte runtergehandelt. Und dann sagte Jesus zu ihm, er sagte, ja, wenn 10 Gerechte in dieser großen Stadt Sodom und Gomorra wären, würde ich das Feuer zurückhalten. Ist das eine Gnade Gottes? Wenn er 10 Gerechte, das waren mehrere hunderttausend Menschen, die dort gelebt haben, in der ganzen Ära, 10 Personen halten das Gericht über einer ganzen Region zurück. Amen. hätte Gott das Gericht verhindert. Diese 10 haben das zurückgehalten. Versteht ihr jetzt? So, aber leider hat Gott keine 10 gefunden, sondern am Ende bloß noch Lot vielleicht. Seine Töchter waren ja da auch nicht ganz gut drauf. Vielleicht nur der Lot. Und seine Frau war ja dann auch sehr mit Lot, Sodom verbunden. Sie erstarrte ja dann zur Salzsäure. Salzsäule, ja. Genau. So. Aber Gott in seiner großen Gnade ist so gerecht, dass er den Gerechten nicht, den gehorsamen Gerechten nicht mit dem Ungerechten unter einen Zornesgericht bringt. Amen. So, und deswegen hat er Gott die 2 Engel in die Stadt gesandt, die Lot dort rausgeführt haben, und zwar unmittelbar bevor das Gericht kam. Gott ist gut, er hat sich an Abraham erinnert. So, und da kamen die 2 Engel, was da geschehen ist, will ich auch nicht darauf eingehen, weil Jesus sagt, wie in den Tagen Lots wird es heutzutage sein, diese ganze sexuelle Verirrung, die gab es damals, noch nicht in dem extremen Maß wie heute, aber es gab es auch, aber heute ist es noch viel extremer. So, und das fordert Gottes Gericht hervor oder heraus. So, und dann sagen die Engel zu Lot, wir werden diesen Ort verderben, Vers 13, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Sie weisen Lot darauf hin, morgen wird diese Stadt nicht mehr existieren. Und das Gute war, dass Lot ihnen geglaubt hat. Weil die Leute kauften, sie verkauften, sie heirateten, sie verheirateten, sie gingen in den Supermarkt, sie gingen auf Arbeit. In ihrem Leben war alles vollkommen normal. Und dann kommen 2 Engel und sagen, morgen kommt Gericht, die Stadt gibt es nicht mehr. Und das Gute war, dass dieser gerechte Lot ihm geglaubt hat. Und dann ist er zu seinen Schwiegersöhnen gegangen, die seine Töchter nehmen sollten, sprach, macht euch auf, geht aus diesem Ort heraus, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Die haben ihn ausgelacht. Aber war die Sonne heute so heiß? Morgen soll es die Stadt nicht mehr geben. Gott, wer ist denn dieser Gott? Wer will denn hier die Stadt verderben? Das heißt, sie haben ihn verspottet. Als nun die Morgenröte aufging, Vers 15, drängten die Engel Lot und sprachen, mache du dich wenigstens auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, also 4 Personen aus einer Stadt, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung der Stadt. Als aber Lot noch zögerte, er wollte nicht, ergriffen die Männer, also die Engel, ihn und seine Frau und seine Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Das heißt, die Gerechten, die zurückgehalten wurden, also Lot in diesem Moment, ja, war nicht genug, Gott musste sein Gericht senden, aber Gott nahm durch die Engel den Lot und seine Familie raus an der Hand und setzten sie draußen vor die Stadt. Und dann sagt er, dann sagen sie zu ihm, das finde ich so interessant, eile, Vers 22, rette dich in diese Stadt Zoar, sind wir auch schon dran vorbeigefahren, rette dich nach Zoar, Zoar bedeutet klein, denn ich kann nichts tun, bis du dort hineingekommen bist. Das heißt, der Engel, die Morgenröte kam schon am Horizont und das war der Zeitpunkt des Gerichts und die Engel sagten zu Lot und seinen 2 Töchtern, geh in diese Stadt dort, ich kann nichts tun, bis dass du dort angekommen bist. Amen. Gott sendet kein Gericht, bis die Gerechten in Sicherheit sind. Bis sie aus der Mitte herausgenommen sind und in Sicherheit gebracht und erst dann lässt er das Feuer fallen. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam. Und da, in dem Moment, ließ der Herr Schwefel und Feuerregen auf Sodom und Gomorra vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung aller Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken. Sie war noch im Herzen mit Sodom verbunden. Da wurde sie zu einer Salzsäule. Da hat dieses Feuer und Schwefel fallen vom Himmel, wenn du mal, es gibt ja Reportagen von Israel, die das untersucht haben, da hat es ganze Berge verbrannt. Das Feuer war so heiß, dass Berge verbrannt sind, durch diesen Schwefel, der vom Himmel gefallen ist. Und du kannst die Schwefeldinger noch finden dort. Das ist ein Schwefel, sieht ja so gelblich aus jetzt, ne? Und dieser Schwefel ist ganz hell, das ist wie weiß. Das ist ein Material, was nicht auf der Erde gibt. Und dieser Schwefel, da rein war, da ist vom Himmel gefallen und hat diese ganze Stadt und die ganzen Regionen verzerrt. Du kannst noch solche Skulpturen wie für Götzenfiguren, so ähnlich wie die Sphinx in Ägypten, sowas könnte man noch nachahmen, so Felsstrukturen, was alles verputzelt war. Und diese Steine sind wie Ascheschichten. So heiß war das. Innerhalb von ein paar Sekunden war alles weg. Das Feuer des Gerichts. Und Petrus sagt, so hat Gott ein Beispiel gesetzt, wie er an den Gottlosen in Zukunft handeln will. Die ungehorsam sind. Vers 29, und dann kam Abraham und schaute dann über die Gegend. Es war wie ein großer Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott, Vers 29, die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, also die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Versteht ihr? Und jetzt zurück zu 2. Thessalonicher 2. Dort steht, das Auftreffen des Antichristen, also diese kommende Flut der Gesetzlosigkeit und die darauf unmittelbar folgenden Gerichte können nicht kommen, bevor der jetzt noch zurückhält, aus der Mitte heraus entfernt worden ist. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, Vers 7, ist schon am Wirken und muss der, wer sich jetzt zurückhält, erst aus der Mitte heraus entfernt sein. Was habe ich gelesen? Vers 29, 1. Mose 19. Lot wurde mitten von Gott mitten aus Sodom heraus entfernt und in Sicherheit gebracht. So wird der und der jetzt noch zurückhält, das und der, das heißt die Brautgemeinde, die vorbereitet ist von dem Wegbereiter, dem Geist des Elia. So hast du beides in dieser Kombination. Das Etwas ist die Brautgemeinde und das Der ist der Heilige Geist, der Wegbereiter, der Geist des Elia. Beide, der Geist und die Braut, wir haben es heute schon gesungen. Der Geist und die Braut bilden eine Einheit. Das Es ist die Brautgemeinde und das Der ist der Heilige Geist. In der Brautgemeinde. Und wenn das ist das, was dieses Geheimnis, das Auftreffen des Antichristen jetzt noch zurückhält, damit noch viele zu dieser Schar hinzugefügt werden. Amen. Weil die Vollzahl der Nationen, der Heiden ist noch nicht, die Zahl der Nationen ist noch nicht vollkommen, ist noch nicht voll. Amen. Deswegen hält Gott das durch seine Brautgemeinde, dem Heiligen Geist in der Brautgemeinde noch zurück. Amen. So, und deswegen ist es so wichtig, sich vorbereiten zu lassen vom Geist des Elia, dass diese Früchte in uns wachsen, damit wir dann auch vorbereitet sind und wie Lot und Noah hinweggenommen werden in einem Bruchteil von einer Sekunde. Aus der Mitte, du wirst aus der Mitte deines Ortes, deiner Stadt, deines Dorfes herausgenommen. Es gibt eine Brautgemeinde, die mitten aus Deutschland heraus weggenommen wird. Aus der Mitte heraus entfernt wird durch den Heiligen Geist. Und Gott kennt die Sein. Und sie werden in dem Moment bereit sein. Deswegen ist dieses Thema, worüber wir euch sprechen, so immens wichtig, damit wir bereit sind, wenn dieser Tag kommt. Weil in dem nächsten Moment, wenn die Brautgemeinde diese Erde verlassen hat, wird in dem Zusammenhang geht das mit den Siegelgerichten los und das hört nicht auf, bis die letzte Zornesschale ausgegossen ist. Das geht 7 Jahre Schlag auf Schlag. Die Flut der Gesetzlosigkeit und die Gerichte, die daraus folgen. Das erste Posaunengericht ähnelt dem von Sodom und Gomorra. Es fällt Feuer, Hagel und Schwefel vom Himmel und verzerrt alles grüne Gras. Versteht ihr? Und auf diesen Tag, das ist der Tag des Herrn. Der beginnt, indem die Gerechten aus der Mitte der, die Gehorsam, ich sag mal Gehorsam, aus der Mitte der Ungehorsam entfernt werden und unmittelbar darauf ergießt sich eine Flut der Gesetzlosigkeit mit dem zusammenhängenden Gericht über diese Erde für 7 Jahre lang. Und vor dem möchte Jesus Christus seine Braut befreien. Vor dem möchte Gott der Vater seine geliebten Kinder bewahren. Amen. Weil diese Gerichte bilden ihren Abschluss, wenn Jesus Christus als Richter zurückkehrt, als Reiter auf dem weißen Pferd und sich dann auf dem Thron in Jerusalem setzt. Ich gebe euch noch 3 Schriftstellen, die das nochmal auch von Jesus her, 2 und eine von Paulus, nochmal ganz klar belegen. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Hier ist eine ganz klare Aussage, dass Jesus vom Vater den Auftrag hat, seine Brautgemeinde aus der Mitte der gesetzlosen Ungehorsam hinwegzunehmen und zu erretten vor dem kommenden Zorn. Manche denken, ja, da kommt der Antichrist, ja, mit dem ersten Siegel, da gerade aus dem weißen Pferd, dann nimmt die ganze Erde ein. So, das ist erstmal total Ruhe. Also, wenn dieser Typ auftrifft, in dem Satan wohnt, ändert sich alles auf der Erde. Diese ganze Manipulation, Einschüchterung und Kontrolle, die wir durch Corona erlebt haben, die unsere jüdischen Geschwister im Dritten Reich erlebt haben, oder unsere Christenbrüder im stalinistischen Reich, das ist alles nur Kindergarten gegenüber dem, was dann kommt. Und wie manche dann so locker damit umgehen, ja, da bin ich eben noch hier und da bekehre ich noch ein paar Menschen. Ihr Lieben, glaub, bekehren sich dann noch Menschen. Aber die bezahlen alle mit ihrem Leben. Und Jesus, der uns vor diesem zukünftigen Zorn errettet, das Wort, was hier steht, errettet, bedeutet, ist ähnlich wie das Wort für Entrückung. Mit Gewalt jemand vor einer drohenden Gefahr wegreißen. Das ist wie wenn du dein Kleinkind hast und das läuft auf den Kamin zu und nähert sich der Scheibe. Und wenn du das siehst, ja, dann rennst du hin und reißt das Kleinkind mit Gewalt weg und bringst es in Sicherheit. Das heißt dieses Wort. Jesus, der uns vor dem kommenden Feuergericht mit Gewalt zu sich nimmt und rettet. Amen. Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren, das heißt das Ausharren, an Jesus dranbleiben, vorbereitet zu sein, weil du das bewahrt hast, sagt Jesus, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung oder aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, womit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Was ist die Stunde der Versuchung? Das ist das Auftreffen des Gesetzlosen und seines Reiches. Die Prüfung, wo jeder Mensch geprüft wird, verführt wird. Und vor dieser Stunde oder aus dieser Stunde will Jesus uns befreien. Das ist alles, was damit zusammenhängt. Und die letzte, die ich schon mehrmals erwähnt habe, Lukas 21, Vers 34 bis 36, wo Jesus uns genauso warnt und er sagt, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch, Trunkenheit, Sorgen des Lebens, also durch die Gleichgültigkeit. Ja? Und jener Tag unversehens über euch kommt, denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Das heißt, er wird plötzlich, wird dieses Ereignis kommen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allen zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Amen. Wir sollten wachen und beten. Deswegen sind diese Dinge so wichtig, die der Heilige Geist jetzt betont, damit wir gewürdigt werden, diesem allen, was geschehen soll, was ich schon mehrmals erwähnt habe, die Gesetzlichkeiten, die Gerichte, dass wir dem entfliehen, und vor Jesus, dem Sohn Gottes, zu stehen. Amen. Seid ermutigt dazu. Und jetzt setze ich mal noch was drauf, was nicht aus der Bibel ist, aber die Luzifer und seine Gefallen, oder Satan und seine gefallenen Engel bereiten die Menschheit auf die Entrückung der Christen vor. Sie geben ihnen jetzt schon Erklärungen, wenn eine Großzahl von Menschen plötzlich weg ist. Und ich nehme mal zwei Dinge raus. Das eine hat eine New Agerin geschrieben in ihrem Buch. Und sie channelt mit diesen sogenannten Brüdern im All. Also das sind ja Dämonen und gefallene Engel. Und channeln bedeutet, sie kriegt Botschaften von ihnen. Und diese gefallenen Engel haben ihr gesagt, wundere dich nicht, und sie hat das in ihrem Buch geschrieben, wundere dich nicht, wenn eines Tages ca. 20 Millionen plötzlich von dieser Erde verschwinden werden. Wenn diese weg sind, wird sich das Bewusstsein auf dieser Erde schlagartig verändern. Im Englischen heißt Shifting of a Consciousness. Shifting heißt wieder Veränderung, ne? Oder? Ja. Shifting? Umschalten, ja. Shifting of Consciousness. Gibt es ein Umschalten des Bewusstseins? In dem Moment, weil der, der das zurückgehalten hat, dass Gesetzlichkeit weg ist, die Gemeinde, gibt es eine Veränderung des Bewusstseins der Menschen auf dieser Erde. Sie werden unter diese verführende Kraft dieses Geistes kommen. Und ihr Bewusstsein wird verändert. Und sie sagen, wenn diese weg sind, können wir uns auf dieser Erde unser Utopia bauen. Mutter Erde wird retten und es wird eine utopische Welt, wie wir uns immer gewünscht haben, unter einer Führung, einer Religion und einer Wirtschaft. Und sie bereiten die Menschen darauf vor. Der nächste New Ager sagt, auch durch diese gefallenen Engel, gechannelte Botschaft, hat zu ihnen gesagt, auch die Mächte haben zu dem gesagt, plötzlich, in einem Bruchteil von einer Sekunde, sie verwenden sogar biblische Terminologie von 1. Thessalonicher 5, in einem Bruchteil von einer Sekunde, wie wenn der Blitz von Ost nach Westen zuckt, werden wir einen Teil von den Menschen plötzlich von dieser Erde evakuieren. Sie nennen das die große Evakuierung und wir werden sie in Raumschiffe beamen. Innerhalb von einem kurzen Bruchteil von einer Sekunde. Und warum? Sie sagen auch noch, warum sie evakuiert werden, diese Menschen, warum sie in dem zukünftigen Utopia auf dieser Erde keinen Raum haben. Weil diese Menschen nicht das Bewusstsein haben, um hier auf dieser Erde in dem kommenden Utopia bei Mutter Erde zu leben. So, mit diesen Worten bereiten diese gefallenen Engel die New Ager auf die Entrückung der Gemeinde vor. Das sind dämonische Aussagen. Ja? Das will ich jetzt mal neben der Bibel gleichstellen. Aber das besagt, dass diese Satan und die gefallenen Engel wissen genau, wann ihre letzten 7 Jahre beginnen. Wenn die Brautgemeinde, die sie hasst, Satan hasst die Brautgemeinde, er hasst den Geist des Elia, er hasst die Gläubigen, die gehorsam sind. Und wenn die endlich aus dem Weg sind, dann kann er ja schalten und walten, wie er will. Und dann müssen die Leute ja eine Erklärung haben, wenn sie nicht an die Bibel glauben. Ja? Und wie gesagt, mit diesen Erklärungen wird die Menschheit schon auf diesen Tag vorbereitet. Habt ihr mal mitgehört? Aber interessanterweise, sind die manchmal besser vorbereitet wie mancher Christ, der so dahin lebt, wie in den Tagen Noahs. Heute Morgen, es ändert sich nichts. Aufwachen, bereit sein, sich vorbereiten zu lassen, wenn dieser Tag kommt, dass wir dort dabei sind. Amen. Vater, wir danken dir, dass du ganz klar auch in unsere Zeit hineinsprichst. Wir danken dir, dass du den Vorbereiter, den Wegbereiter gesandt hast, den Heiligen Geist. Das Elia, der uns vorbereitet auf den Tag der Wiederkunft von Jesus. Und wir beten, Herr, dass du jedes Unkraut aus unseren Herzen entfernst und dass in uns ein echter Gehorsam aus Liebe hervorkommt. Und eine echte Liebe zu dir und zu den Mitmenschen. Echte Demut, Glaube, Vertrauen und die Furcht Gottes. Dass diese Dinge in uns wachsen und zunehmen. Und dass wir bereit sind, wenn du kommst. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht für das Zorngericht bestimmt hast, sondern dass du uns genauso herausretten wirst, wie du Lot und seine Kinder und auch den Noah und seine Familie errettet hast vor dem kommenden Zorn. Und wir danken dir für diese große Gnade und Barmherzigkeit. Und wir beten, dass du noch vielen Menschen die Augen öffnest, Und wir danken dir, Vater, dass du diese zurückhaltende Kraft des Geistes in deiner Brautgemeinde gesetzt hast, damit diese Flut der Gesetzlosigkeit auch dieses Land nicht überrollen kann. Danke, Herr, dass du das so lange tust, bis die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Und pflanze diese Freude auf deine Wiederkunft in unsere Herzen und entferne jede Furcht. In Jesu Namen. Amen. Gut, wer ist jetzt...